Deutschlandfunk Doku.
الان میتونیم بگیم با این اوضاع و شرایط زنان مهاجرم مثل زنان خود اروپایی اصلا حساب برده.
Geflüchtete Frauen werden in Deutschland nicht wie europäische Frauen behandelt. Ihre Stimmen werden nicht gehört. Sie sind nicht gleichberechtigt. Als ich nach Deutschland kam, habe ich nicht erwartet, hier das perfekte Leben zu haben. Aber ich dachte, ich kann hier ein sicheres Leben haben, dass man mir zuhört und hilft. Doch meine persönlichen Erfahrungen sind anders.
Das ist Sarah, 22 Jahre alt, geflüchtet aus Afghanistan. Im Januar 2022 hat sie ihr Heimatland verlassen, weil sie eine Frau ist. Weil dort ihr Leben als Studentin und Mitarbeiterin einer Nichtregierungsorganisation unter der Herrschaft der Taliban nicht mehr möglich ist. Sarah heißt eigentlich anders. Um ihre Familie zu schützen, möchte sie ihren echten Namen nicht im Radio nennen. Im Februar 2022 kam sie nach Deutschland. 8 Monate hat sie in einer Gemeinschaftsunterkunft in Brandenburg verbracht, mitten im Wald, fast allein unter Männern. Sarah ist eine von vielen geflüchteten Frauen in Deutschland. Wie ihr neues Leben hier aussehen kann und soll, sie weiß es nicht.
Die Vergessenen. Geflüchtete Frauen in Deutschland. Von Katrin Klemann und Maria Caroline Wölfle.
In der Nähe der Grenze zu Belarus warten Flüchtlinge in Zeltlagern. Viele Männer aus dem Irak, Syrien, dem Iran und Nordafrika. Die Stimmung ist angespannt.
10 Kilometer von der EU entfernt, ungefähr 700 Männer auf einer ehemaligen Müllhalde draußen hausen.
In der Wahrnehmung vieler ist Flucht männlich. Wer Nachrichten hört, schaut, liest, bekommt schnell den Eindruck, dass es fast ausschließlich erwachsene Männer sind, die sich auf den Weg machen und fernab der Heimat ein besseres Leben suchen.
Zuvor hatten die rund 900 Männer aus Afghanistan, Pakistan oder Bangladesch.
Überwiegend junge Männer melden sich hier ab oder wieder zurück.
Asylerstanträge im Jahr 2021. 148.233. Davon 58,5% männlich und 41,5% weiblich. 2020 waren rund 42% weiblich, 2019 43,5%, 2018 43,3% weiblich.
Drängen sich ungefähr 70 Männer. Sie haben alle dunkle Haut, kommen aus Ländern wie dem Sudan, Eritrea, Somalia, Gambia, Ghana oder aus Nordafrika.
Egal welches Medium. Geht es um die Situation von Geflüchteten in Deutschland, kommen vor allem Männer zu Wort. Sind es vor allem Männer, die auf Fotos und in Videos zu sehen sind? Erst seit dem Krieg in der Ukraine verschiebt sich das Bild allmählich.
Es leiden natürlich unter diesem Krieg, der dort im Gange ist, in allererster Linie die Zivilbevölkerung. Viele Menschen haben sich in Sicherheit gebracht, vor allem Frauen und Kinder.
Über 200 ukrainischen Geflüchteten konnte so ein Dach über dem Kopf verschafft werden. Zumeist sind es Frauen mit Kindern, aber auch einige Familienväter sind dabei.
Es kann ja auch vielleicht daran liegen, dass diesmal Frauen und Kinder fliehen.
Eine Studie der Mercator-Stiftung aus dem Jahr 2021 kommt zu dem Ergebnis, wurden Geflüchtete in den Medien thematisiert, handelte es sich überproportional häufig um Männer, während Frauen und Kinder unterrepräsentiert waren.
Warum ist das so? Warum werden Frauen kaum wahrgenommen? Und welche Konsequenzen hat das? Wie unterscheiden sich männliche und weibliche Fluchterfahrungen und ihre Situation in Deutschland? Sarah, die junge Frau aus Afghanistan, ist eine der wenigen, die vor laufendem Mikrofon über ihre Erfahrungen spricht. Die Gründe für die Zurückhaltung vieler Frauen sind so vielfältig wie ihre Geschichten selbst. Oft haben sie mit Angst zu tun. Angst vor Konsequenzen für ihren Asylantrag, Angst vor Behörden, Angst vor Familienangehörigen.
Good morning, everyone. I'm reporting from Mischendorf in Potsdam.
Good evening. I want to give a report from here in Herzberg. Herzberg is a heim based in Elba, Esther Landkreis.
Von diesen Themen berichten auch geflüchtete Frauen in den Lagerreports, einem Podcast-Projekt des International Women's Space in Berlin.
Hello ladies, I'm reporting or giving information on the current situation that it is at now.
Hello ladies, ich berichte euch von der aktuellen Lage hier.
And the situation is not good. It is not okay.
Unsere Situation ist nicht gut. Es ist nicht in Ordnung. Die Situation ist schwierig. Es ist total verwirrend.
International Women's Space will die Situation von geflüchteten Frauen sichtbar machen. In den Lagerreports erzählen Bewohnerinnen aus dem Alltag in ihren Flüchtlingsunterkünften. Anonym und teilweise mit verfremdeter Stimme.
Hello everyone. I'm standing in front of you to talk about Maso. Maso is a Heim in Halbe.
Ich spreche mit euch aus Maso. Das Heim ist in Halbe, im Landkreis Königs Wusterhausen. Es ist ein Geisterheim. Wir nennen es so, weil es mitten in einem großen Wald liegt. Die verlassenen Gebäude hier nennen wir die Geistermall.
Frauen werden oft nicht fokussiert in den Blick genommen. Extra Angebote für Frauen sind oft nicht vorhanden. Und es ist tatsächlich so, dass Frauen nochmal spezielle Bedürfnisse haben und auch spezielle Angebote brauchen.
Jenny Jesutasan ist Psychotherapeutin und arbeitet für die Diakonie in Hamburg bei einer psychosozialen Beratungsstelle für Geflüchtete. 2015 schrieb sie mit an einer Studie der Berliner Charité zur Situation geflüchteter Frauen in Deutschland.
Damals wurde die Studie gemacht, weil es einfach sehr wenig Informationen zur Lebenssituation von geflüchteten Frauen gab. Also es gab wenig Daten zu, wie ist ihre Lage, welche Erfahrungen haben sie gemacht, welche Erfahrungen machen sie jetzt, wie ist ihre psychische Situation.
Über 40% der Asylbewerbenden sind weiblich. Dass sie trotz dieser großen Zahl kaum Beachtung finden, verwundert Jesutasan. Für die Studie befragten die Doktorandin und ihre KollegInnen deshalb über 600 geflüchtete Frauen in 5 Bundesländern. Sie kamen aus Afghanistan, Eritrea, Iran, Irak, Somalia und Syrien.
Bezogen auf das Heimatland machen geflüchtete Menschen gemeinsame Erfahrungen. Und bei Frauen kommen dann aber nochmal so geschlechtsspezifische Situationen hinzu. Kriegerische Auseinandersetzungen, Gewalt, Folter, Verfolgung, das betrifft Männer, Frauen, das betrifft auch LGBTIQ-Personen. Das sind gemeinsame Erfahrungen. Wenn wir uns dann aber nochmal frauenspezifische Erfahrungen anschauen, gibt es Fluchtursachen, die für Frauen nochmal spezieller zutreffen. Fluchtursachen, die mit Zwang zu tun haben, also Zwangsverheiratung, Zwangsabtreibung, Zwangssterilisation, Zwangsprostitution, genitale Verstümmelung und dann aber auch so die Versagung von Rechten.
Darunter fällt zum Beispiel das Recht auf Bildung oder Arbeit. Doch nicht nur die Fluchtgründe sind vielfältig.
Auf der Flucht selbst gibt es gemeinsame Bedrohungen, die auch wieder alle betreffen. Aber für Frauen gibt es dann nochmal besondere Risiken, besondere Bedrohungen. Und das auch noch stärker, wenn sie zum Beispiel alleine reisen, wenn sie sehr jung sind. Wenn sie mit Kindern reisen, dann sind sie natürlich noch mal mehr Gewalt ausgesetzt. Es kommt vor, dass sie an der Weiterreise gehindert werden oder erpresst werden. Zum Beispiel dann Sex verlangt wird, um weiterzureisen. Also Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt ist etwas, was diese Frauen dann natürlich noch mal mehr erleben. Es ist wichtig, dass das benannt wird, weil in der weiteren Gesundheitsversorgung zum Beispiel das auch eine entscheidende Rolle spielt, dass man adäquat oder besser behandelt wird, als wenn man das eben nicht weiß. Weil man durch diese besondere Schutzbedürftigkeit einfach andere Angebote und andere Maßnahmen annehmen kann.
Nachgewiesen ist, dass Frauen häufiger Opfer von Menschenhandel und Vergewaltigungen sind. Aber wie viele im Heimatland auf der Flucht oder auch in Deutschland Gewalterfahrungen machen, darüber gibt es keine Statistiken. Aus Scham oder Angst bleiben die meisten stumm.
Hallo.
Hallo.
Nice to meet you too. I'm glad to finally meet you.
Die afghanische Geflüchtete Sarah fährt heute zurück in die Gemeinschaftsunterkunft in Brandenburg, in der sie nach ihrer Ankunft in Deutschland 8 Monate lang lebte. Sie will ihre restlichen Sachen abholen, ein paar Kleidungsstücke und Küchenutensilien. Sarahs alte Unterkunft gehört zur Gemeinde Bliesdorf, rund 1,5 Autostunden von Berlin entfernt. Sie liegt abgelegen, mitten in einem Wald. Hierher zurückzukehren fällt der 22-Jährigen schwer. Die Erinnerungen an die Monate in Bliesdorf sind keine guten.
Am ersten Tag, als wir ins Heim gefahren wurden, habe ich was Besseres erwartet. Im Heim waren nur junge, ledige Männer. Ich dachte, vielleicht gibt es auch Familien hier. Ich habe mich gesetzt und geweint. Ich habe mich gefragt, Gott, was ist das für ein Ort hier? Um mich herum nur Wald und wir mit dem Camp mittendrin. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Hier ist eine kleine Straße. Hier rechts rein.
Die Straße zur Unterkunft ist aus Betonplatten gelegt, wie es in der DDR üblich war. Schmal. Und führt durch einen Wald, dessen Licht den grauen Januartag noch grauer erscheinen lässt.
Wir sind da.
Die Gemeinschaftsunterkunft in Bliesdorf ist ein schlichtes Gebäude. 2 Stockwerke, umgeben von Zäunen und Nadelbäumen. Eine dünne Schneeschicht liegt auf dem Boden, spurenlos, als sei hier schon lange niemand mehr langgelaufen. Das Haus bietet Platz für 112 Menschen. Für 112 Asylbewerber, wie es auf der Internetseite des Betreibers heißt. Sarah war hier eine von nur wenigen Frauen.
Guten Tag.
Hallo, wir sind angemeldet. Wölfe,
ja,
ist mein Name.
Mhm.
Genau.
Ja.
Die Dame wollte ihre Sachen abholen. Ich würde sie einfach einmal begleiten.
Mhm. Dolmetscher?
Das ist die Dolmetscherin.
Mhm. Kann ich mal hier kurz ihre Ausweise sehen?
Ja.
Sarah ist nicht mehr hier gemeldet, darf lediglich in ihr altes Zimmer. Die Küche, die Waschräume kann sie nicht mehr betreten. Das Sicherheitspersonal lässt sie, die Dolmetscherin und die Reporterin, keine Sekunde aus den Augen. Die Zimmertür muss offen bleiben. Sarah fühlt sich sichtlich unwohl, spricht leiser als zuvor, blickt häufig zu Boden.
Ich komme aus einer sehr patriarchalen Gesellschaft und bin wegen meiner Situation dort geflüchtet. Ich habe erwartet, dass das Leben hier besser sein wird. Aber ich war im Heim auch Unterdrückung und Benachteiligung ausgesetzt. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, gerade mit meinem Kopftuch, und habe es deswegen abgelegt. Ich wollte vermeiden, dass man mich anstarrt oder beschimpft.
Sarah lebte hier über all die Monate hinweg meist mit 5 Frauen und 50 bis 60 alleinstehenden Männern. Viele von ihnen kamen aus Afghanistan und waren von einem fundamentalistisch-religiösen Frauenbild geprägt. Ihre Sachen holt Sarah aus einem abgewetzten Schrank und aus Plastikzubern, die unter eines der 3 Metallbetten geschoben sind. Bettbezug und Decken sind verschlissen. Im Zimmer gibt es einen kleinen Kühlschrank und einen Fernseher, auf dem gerade lautlos eine Shopping-Sendung läuft. Die Waschräume seien nach Geschlechtern getrennt, aber nicht abschließbar, erzählt Sarah. Überprüfbar ist das aufgrund der eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten nicht. Die Küche hat sie sich mit den anderen AsylbewerberInnen geteilt. Alle hier müssen sich selbst versorgen, sei es mit Essen oder Hygieneprodukten. Die nächste Bushaltestelle liegt 20 Minuten Fußweg entfernt.
Der Stress im Heim war so groß, dass ich regelmäßig in zu kurzen Abständen meine Periode bekommen habe. Einmal hatte ich keine Binden mehr und es gab keine Person, der ich mich hätte anvertrauen können. Ich konnte niemandem sagen, dass ich Unterleibsschmerzen, Rücken- und Kopfschmerzen hatte und dass mir schwindelig war. Oder fragen, kannst du mir Binden besorgen?
Binden oder Tampons werden in der Gemeinschaftsunterkunft in Bliesdorf nicht gestellt. Geflüchtete Frauen müssen die notwendigen Hygieneprodukte selbst bezahlen, von dem Geld, das sie über das Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. Bis Ende 2022 waren das 367 Euro im Monat. Geschlechtsspezifische finanzielle Zuschüsse bei den Leistungen für Asylbewerberinnen gibt es nicht.
Ich bin dann alleine vom Heim zu Netto gelaufen. Das sind zu Fuß etwa 50 Minuten pro Weg. Mit all den Schmerzen, die ich hatte, bin ich diesen Weg hin- und zurückgelaufen. Das werde ich nicht vergessen. Und das Heim selbst war nicht hygienisch. Generell die Heime sind nicht sehr hygienisch.
Die Unterkünfte nehmen selten Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse von Frauen. In Bliesdorf etwa gibt es keine separaten Räume für Frauen, keine Rückzugsmöglichkeiten, außer dem Zimmer, das sie sich mit anderen teilen müssen.
Das war sehr schwierig. Man traut sich nicht mal in die Küche zu gehen, aus Angst, jemand könnte einem was anhaben. Es gibt zwar Securities, aber ich habe selbst gesehen, dass eine Frau auf dem Waldweg hierher von einem der Bewohner hier belästigt wurde. Meine Mitbewohnerinnen haben es erlebt, wie ich mitten in der Nacht aufgestanden bin und mit Händen und Füßen aufs Bett geschlagen habe, weil ich hier weg wollte.
Das Sicherheitspersonal ist meistens männlich. Es gibt kaum Angebote, die sich explizit an Frauen richten. Sarah ging häufig in den Wald spazieren, aber auch dort fühlte sie sich nicht sicher.
Als ich einmal spazieren ging, kam ein Mann und ist mit seinem Fahrrad um mich herumgefahren und hat Sachen gesagt, die ich nicht wiederholen kann, weil ich sonst traurig werde. Ich habe versucht, ihn abzuschütteln, aber er hörte nicht auf.
Was danach passierte, möchte Sarah nicht erzählen.
Durch das, was mir im Wald passiert ist, habe ich gemerkt, wie gefährlich es hier für mich ist. Weder mein Körper ist hier sicher, noch meine Psyche. Ich hatte große Angst und dachte, es wäre besser, es für mich zu behalten. Meiner Mitbewohnerin erzählte ich nichts. Ich blieb eine Woche lang in meinem Zimmer und habe weder getrunken noch gegessen und bin auch nicht rausgegangen aus Angst. Ich hatte das Gefühl, ich hatte versagt. Nach einer Woche nahm eine Freundin Kontakt zu mir auf und meinte, wo bist du? Man hört nichts von dir. Und da konnte ich nicht mehr und habe es ihr erzählt. Sie fragte, wieso ich es nicht dem Sozialamt erzählt habe. Und ich wusste nicht, dass man es dem Sozialamt überhaupt erzählen kann. Ich bin dann also zum Sozialamt und habe den Vorfall geschildert. Aber es hat sie überhaupt nicht interessiert.
Dass es in Unterkünften für Geflüchtete zu Übergriffen kommt, wie Sarah ihn erleben musste, hängt vor allem mit einem zusammen. Es gibt keine einheitlichen Schutzkonzepte für geflüchtete Frauen. Deutschland ist diesbezüglich ein unübersichtlicher Flickenteppich.
Good afternoon, everyone. My name is Kiki. I want to give a report of what has been happening here in Richterfeld, Schalksdorf.
In vielen Bereichen, wie etwa der Unterbringung, sind die Länder zuständig. Und in diesen wiederum unterschiedliche Ministerien. Mit einem Fragenkatalog richten sich Reporterinnen an die Innenministerien der 16 Bundesländer. Wie sind geflüchtete Frauen untergebracht? Haben sie separate Waschmöglichkeiten? Haben sie Zugang zu Hygieneprodukten? Wie müssen sich MitarbeiterInnen in den Unterkünften fortbilden? Die häufigste Antwort? Wir sind gar nicht zuständig. In Baden-Württemberg ist es das Ministerium für Justiz und Migration. In Nordrhein-Westfalen das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration. In Bremen das Sozialressort.
Hi, there's something going on here that people don't understand.
Bundeseinheitliche Leitlinien zum Schutz geflüchteter Frauen zur Erkennung ihrer besonderen Vulnerabilität gibt es nicht. und die Antworten aus den Bundesländern sind teilweise ziemlich unbefriedigend. Bayern etwa antwortet auf die Frage, wie geflüchtete Frauen untergebracht sind und in wie vielen Unterkünften es separate Waschmöglichkeiten gibt.
Grundsätzlich ist durch die staatlichen Unterbringungsbehörden darauf zu achten, dass alleinreisende Männer und Frauen getrennt untergebracht werden und dabei auch getrennte und abschließbare Räumlichkeiten und Sanitäreinrichtungen zur Verfügung stehen. Die konkrete Umsetzung dieser Vorgaben richtet sich nach den Gegebenheiten der jeweiligen Unterkunft.
Auf dem Papier klingt vieles einfach, aber es hakt an der konkreten Umsetzung.
Lagerreport 90, 1. Juli 2022.
Hello everyone, I'm reporting from Maso. In our home, we don't have a lockable gate.
Hallo zusammen, ich melde mich aus Maso. In unserem Heim haben wir kein verschließbares Tor. Es gibt keine Sicherheit, besonders tagsüber.
On the building that I am in, anyone can just get in and get out anytime. There's no regulation.
Zum Beispiel in dem Gebäude, in dem ich wohne, kann jeder jederzeit rein und raus. Es gibt keine Regelung, wer reinkommt und wer rausgeht. Und jetzt, wo unser Haus mitten im Wald und in einer Geisterstadt liegt, gibt es so viel Unsicherheit, dass man sich so verängstigt fühlt, dass man sich nicht einmal bei Dunkelheit von Punkt A nach Punkt B bewegen kann, weil man Angst hat. Die Leute kommen einfach rein. Wir kennen sie nicht. Wir sehen fremde Gesichter auf dem Flur und den Leuten ist es egal, wer kommt. Ständig Party, ständig betrunkene Leute, ständig Schlägereien. Das war an der Tagesordnung.
Drunken people all the time, fights all the time. It has been the order of the day. We have complained.
Wir haben uns bei den Sozialarbeitern beschwert, aber bis heute wurden keine Maßnahmen ergriffen.
Im Jahr 2018 hat die Regierung die Istanbul-Konvention ratifiziert. Ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.
Zweck dieses Übereinkommens ist es, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen.
Und weiter?
Einen umfassenden Rahmen sowie umfassende politische und sonstige Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung aller Opfer von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu entwerfen.
Die Istanbul-Konvention gilt als Meilenstein für die Rechte von Frauen und Mädchen und ist für die Unterzeichnerstaaten nach der Ratifizierung völkerrechtlich bindend. Sie gilt auch für geflüchtete Frauen. Asyl und Migration haben sogar ein eigenes Kapitel. Eine unabhängige Expertengruppe des Europarats namens GREVIO überprüft die Umsetzung der Istanbul-Konvention in den Unterzeichnerländern. Dass Deutschland seinen Verpflichtungen zum Schutz aller Frauen nicht ausreichend nachkommt, benennt auch diese. In ihrem Bericht vom Oktober stellt die Gruppe auch im Bereich Asyl und Migration erhebliche Mängel fest, unter anderem bei den Unterkünften.
GREVIO nimmt mit großer Besorgnis die anhaltenden Behauptungen über Sicherheitsbedenken zur Kenntnis. Dazu gehören Berichte über unsichere Waschgelegenheiten, unverschließbare Schlafsäle, gemischtgeschlechtliche Schlafsäle, schlechte Beleuchtung, fehlende sichere Räume. Missbrauch durch Sicherheitspersonal und schlechtes Management von Vorfällen von Belästigung und Missbrauch durch männliche Bewohner, einschließlich der Nichtdurchsetzung von Schutzanordnungen gegen missbräuchliche Ehepartner. GREVIO beobachtet mit Sorge, dass es sich bei diesen Berichten nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein größeres Muster der Bereitstellung von Unterkünften, die keine Sicherheit gewährleisten. Lagerreport 35, 9. Oktober 2020.
I also have one case to report of an Iranian woman.
Ich habe einen Fall einer iranischen Frau zu berichten. Sie hat eine behinderte Tochter, 17 Jahre alt, und sie wurde vom Büro stark diskriminiert. Früher hat man ihr Windeln für das Mädchen gegeben. Die gibt es jetzt nicht mehr. Sie geben ihr nur 2 Windeln pro Tag. Und ihre Tochter ist 17 Jahre alt. Sie bekommt ihre Periode. Sie war also sehr gestresst, denn besonders wenn sie ihre Periode hat, kann sie nicht nur 2 Windeln pro Tag benutzen.
Hallo. Ist es okay, wenn ich direkt schon aufnehme? Hallo.
Ja, hallo, ich grüße
dich. Genau. Wo wollen wir uns denn?
Am besten in meinem Büro.
In Gesprächen mit vielen Organisationen und Frauen wird klar, dass nur wenige bereit sind, ihre Erlebnisse vor laufendem Mikrofon zu erzählen. Im Hintergrund, ohne Mikro, waren einige Gespräche möglich. Doch die meisten wollen ihre Stimme nicht im Radio hören. Dr. Delal Atmaja, Geschäftsführerin von Damigra, einem Dachverband für Migrantinnenorganisationen, ist bei so einem Hintergrundgespräch dabei. Frau A. berichtet darin, wie sie Anfang 2022 mit ihren Kindern vor ihrem immer gewalttätiger werdenden Mann nach Deutschland flieht, weil sie in ihrem Heimatland keinen Schutz bekam. Sie ist gebildet, kennt die Istanbul-Konvention, weiß, welche Rechte ihr eigentlich zustehen. Und ist umso verzweifelter, je mehr sie versteht, dass diese Rechte einzufordern und zu erhalten in Deutschland gar nicht so einfach ist. Dr. Delal Atmaja:
Ich fand es unglaublich schwierig, ihre Situation sehr schwierig, aber das ist ehrlich gesagt nicht so eine absolute Ausnahme, in der Frauen sich befinden, vor allem geflüchtete Frauen sich befinden.
Dr. Delal Atmaja ist eine Mitbegründerin von Damigra. Sie arbeitet seit Jahren mit geflüchteten Frauen.
Mit uns reden sie, erzählen ihre Geschichten. Und in dem Moment, in dem wir sagen, wärst du, und dein Name wird nicht genannt, da ist total eine unglaubliche Angst da. Ne? Hat sie vor ein paar Tagen zurückgezogen. Kann sie nicht, ist so unsicher, sie weiß nicht, was damit passiert. Das ist wirklich eben die Angst. Was macht einmal dieses Gefühl, der Staat hier auch wenn ich sage, ich bin in einem demokratischen Land, ich bin in einem Land, wo der Staat vielleicht die Themen der Gleichstellung vielleicht besser macht als da, wo ich herkomme. Und trotzdem aber im Alltag erfahren, das funktioniert nicht so ganz. Ne? Also die Begegnung mit der Polizei zum Beispiel, bei der sie erzählt, ja, die Begegnung mit der nächsten Beratungsstelle, die sie abwimmelt zum Beispiel, die einfach hilferufend da ist und ihr aber nicht geholfen wird. Und all diese Erfahrungen führen dazu, dass sie eben kein Vertrauen und auch zu den Sicherheitsbeamten, zu den Schutzinstitutionen.
Im Gespräch sitzt Frau A. da, teils sprachlos, immer wieder mit Tränen in den Augen, erzählt von der Ohnmacht, die sie empfindet, weil sie einfach nicht mehr weiter weiß und wie sie dann doch immer wieder die Kraft findet, erneut Hilfe zu suchen.
Ein Mikrofon heißt, dann gebe ich mich preis. Vielleicht gibt es Spuren, das war ja ihr Angst. Vielleicht wird es über allein die Geschichte, meine eigene Geschichte, führt die Spur zu mir. Und da ist kein Sicherheitsbeamter oder Beamtin, da ist kein Schutz, die mich tatsächlich irgendwie, Institution, die mich schützt. Und das sind ganz wirklich nackte Angst vor Tod, nackte Angst vor Gewalt. Ne? Das ist etwas, was die Frauen dazu führt, dass sie eben doch nicht sozusagen ihre Geschichten öffentlich machen. Das gilt fast für alle Frauen. Wenn sie aber in Migrationsprozess sind, in Fluchtprozess sind, ist es noch fragiler. Ist das noch schlimmer, weil eben da aufgrund sozusagen ihres rechtlichen Status ihnen diese Sicherheit nicht gegeben wird. Sie sagen, ich bin diejenige, die als Erste abgeschoben wird, die als Erste in irgendwo landet. Ne? Ich zähle nicht.
Das Bundesfamilienministerium ist federführend für die Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland verantwortlich. Ministerin Lisa Paus will kein Interview geben. Dafür nimmt sich Ekin Deligöz Zeit. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium und sitzt für die Grünen im Bundestag.
Deutschland ist die Sache sehr langsam angegangen. Ausrufezeichen. Wir versuchen da innerhalb kürzester Zeit alles aufzuholen, was bedauerlicherweise in den vorhergehenden Jahren nicht passiert ist. Die besondere Betroffenheit von Frauen mit unsteten, sicheren Aufenthaltsstati wollen wir als Tatbestand ernst nehmen und diesen Frauen trotzdem unterstützen, Zuflucht leisten, Sicherheit geben, ihre besonderen Belange wahrnehmen. Die Gesetze in Deutschland geben das schon her. Aber was bringt mir das beste Gesetz, wenn nicht die politischen Kräfte dahinter stehen und das nochmal und nochmal und wenn es notwendig ist, nochmal unterstreichen, zu sagen, wir wollen Frauen schützen.
Ekin Deligöz gibt zu, dass Deutschland beim Gewaltschutz für Frauen, auch für Geflüchtete, geschlafen hat. Dass eine Regierung dafür verantwortlich ist, an der ihre Partei nicht beteiligt war, macht das sicherlich einfacher für sie. Tatsächlich aber hat das Bundesfamilienministerium im letzten Jahr ein paar Dinge auf den Weg gebracht. Etwa eine interne Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Zudem wurde das Deutsche Institut für Menschenrechte, eine unabhängige Organisation, beauftragt, quer durch alle Ressorts zu beobachten, was umgesetzt wird und was nicht.
Die gesamte Denkweise hinter diesen Leistungsstrukturen ist sehr männlich geprägt, wird von Männern für Männer gemacht. Und oftmals stimmt das auch zu, weil der Anteil von Frauen auf der Flucht ist immer noch niedrig und die fordern auch nicht, sondern sie lösen eher die Probleme.
Dass auch der Flickenteppich der Bundesländer ein Problem darstellt, erkennt auch Deligöz.
Wir haben schon bei den banalsten Fragen keine bundeseinheitlichen Regelungen, siehe Masken in diesem Land. Wir haben 16 Bundesländer, wir haben uns für einen föderalistischen Staat entschieden und wir haben uns für Aufgabenteilung entschieden. Und manches ist nicht zentral handzuhaben. Und selbst wenn sie es zentral handhaben, heißt es noch lange nicht, dass es zentral auch so umgesetzt wird. Wir müssen jetzt alle dazu bringen, gemeinsam mit uns an einem Strand zu ziehen.
Delal Atmaja von der Migra kann das gar nicht schnell genug gehen. Gerade wenn es um die Unterkünfte geht oder um die Betreuung von Schwangeren. Denn auch die medizinische Versorgung sei nicht einheitlich geregelt und insgesamt alles andere als gut.
Auch da gibt es eben Bundesländer, in denen das überhaupt nicht Thema ist, was wirklich sehr, sehr schlecht ist. Wo Frauen, die zum Beispiel schwanger sind, in der Schwangerschaft sozusagen die Begleitung überhaupt nicht funktioniert. Also wir hatten zum Beispiel sogar einen Fall, wo die Frau, die schwanger ist und die Schmerzen hat und aufgrund eben dieser institutionellen Diskriminierung, dass sie nicht einfach zum Arzt gehen kann, sondern sie muss in dem Unterkunft das Bescheid geben, der Typ in dem Unterkunft entscheidet, ob sie tatsächlich Schmerzen hat oder nicht, erlaubt ihr dann zu der nächsten Institution zu gehen. Diese Frau hat zum Beispiel ihr Kind verloren, weil zu spät interveniert wurde, weil ihr nicht erlaubt wurde, zum Beispiel zum Arzt zu gehen.
Lagerreport 62, 1. Juni 2021.
The medical facility inside the camp is at all not good. It's hard to get an appointment with the doctor and even when you get one.
Die medizinische Versorgung im Lager ist alles andere als gut. Es ist schwer, einen Termin beim Arzt zu bekommen. Und selbst wenn man einen bekommt, fühlt man sich gehetzt und muss schnell fertig werden. Es mangelt an der nötigen Sorgfalt. Die meisten von uns werden vom Krankenhauspersonal als Lügnerinnen bezeichnet. Und es gibt keinen richtigen Medikamentenplan mit Nachuntersuchungen. Die Ärztin spricht kaum Englisch und versucht, einen schnell abzufertigen. Die Praxis ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12:30 Uhr geöffnet. An Wochenenden und an Feiertagen ist sie geschlossen. Wer in dieser Zeit krank wird, muss das Sicherheitspersonal bitten, einen ins städtische Krankenhaus zu bringen. Aber sie nehmen einen oft nicht ernst und lassen uns warten, bis die Krankenstation im Camp wieder öffnet.
Einer der wichtigsten Schwerpunkte bei der Aufnahme von Geflüchteten ist die Identifizierung besonders schutzbedürftiger Menschen, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Dazu zählen eine besondere Ansprache, Zugang zu therapeutischer Beratung und auch eine entsprechende Unterbringung. Ob Geflüchteten eine besondere Schutzbedürftigkeit zusteht, soll im Laufe des Asylverfahrens geklärt werden.
Hallo?
Hallo, hier spricht Maria Wölfle. Ich wollte zu Frau Wessel.
Ja, ich mache ihn auf.
Danke.
Barbara Wessel ist Fachanwältin für Migrationsrecht. Wenn Geflüchtete sie rechtzeitig kontaktieren, ist sie bei den Erstanhörungen mit dabei. In den Gesprächen soll die Verfolgungsgeschichte der AsylbewerberInnen erfasst werden. Anhand dieses Interviews wird über den Asylantrag entschieden. Alles, was erst danach erwähnt wird, muss von EntscheiderInnen nicht mehr beachtet werden. Deshalb sollen die Geflüchteten möglichst detailliert und belegbar ihre Geschichte erzählen. Barbara Wessel versucht, die Frauen so gut sie kann darauf vorzubereiten und ihnen klarzumachen, worauf es im Erstinterview ankommt.
Ich muss mit dieser Person oder dieser Frau vor dem Termin eine Art von Vertrauen aufbauen, dass sie eine sehr schwere, unter Umständen sehr schwere Situation durchstehen muss und dass sie das Vertrauen in mich hat, dass ich dabei bin und dass es das letzte Mal ist und dass es wichtig ist und dass ihr nichts passieren kann. Ja? Also das sage ich den Frauen auch oft. Und wenn sie zusammenbrechen und wenn das nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr, dann brechen wir ab.
Die Gespräche können retraumatisierend sein. Oder die Themen sind mit Scham besetzt, wie zum Beispiel im Fall von Genitalverstümmelung oder häuslicher Gewalt. Für Wessel gibt es deshalb ein weiteres Problem: der Zeitpunkt des Gesprächs.
Eigentlich ist das Interview relativ am Anfang, weil die Idee von uns hier im Westen oder von den Verantwortlichen ist, ein wirklich Geflüchteter, der möchte sich sofort an die Behörden wenden und sagen, hier bin ich. Und das passt überhaupt nicht. Das passt, das hat den männlichen politischen Flüchtling im Blick. Das passt überhaupt nicht auf eine Frau. Die hat, weiß Gott, kein Interesse, hier anzukommen und dann ihren Mann längst stehen zu lassen und zur nächsten Polizistin oder Polizisten zu rennen und zu sagen, mein Mann schlägt mich und außerdem sollte ich zwangsverheiratet werden. Das ist total an der Realität vorbei.
My name is Sidra. I'm 19 years old. I'm from Syria. I'm Kurdish. From Kobani.
Ich heiße Sidra. Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Syrien und bin Kurdin. Aus Kobane.
Ich heiße Shirin.
Ende September 2022 in der Erstaufnahmestelle für Geflüchtete in Lebach, Saarland. Zwei Frauen, Mutter und Tochter, bereiten in der kleinen Küche das Mittagessen zu. Sie sind erst knapp 2 Wochen in Deutschland und hatten bereits ihr Erstgespräch. Für sie eine belastende Erfahrung. Sidras Vater starb im Krieg in Nordsyrien. Weil ihre Mutter Shirin an Brustkrebs erkrankte, es dort aber nicht ausreichend Medikamente gab, floh sie mit ihr und ihrem Bruder Ali in den Irak, dann über den Iran, die Türkei und Griechenland bis nach Deutschland. Rund 1 Jahr waren sie unterwegs. Sie wurden ausgeraubt, mussten auch bei niedrigen Temperaturen unter freiem Himmel schlafen und wurden mehrmals von Grenzbeamten festgenommen. Detailfragen zu ihrer Flucht weichen sie aus. In ihrer Anhörung mussten Sidra und Shirin davon berichten.
So we made 2 interviews.
Wir hatten 2 Interviews. Beim ersten Interview ging es vor allem um die Jahre, in denen wir Syrien, den Irak und Griechenland verlassen hatten und so weiter. Das 2. Interview war sehr schwer.
Damit meint Sidra nicht nur ihre Fluchtgeschichte, sondern vor allen Dingen den Kontext der Anhörung.
It was a lawyer who told us like maybe we will go to Syria because life in here it's very difficult.
Da war ein Anwalt. Er hat uns gesagt, dass wir vielleicht wieder nach Syrien gehen müssten, weil es viele Geflüchtete aus der Ukraine gibt. Sie könnten also nicht noch mehr aufnehmen. Vielleicht sei es besser, wenn wir zurück in unsere Länder gingen.
My mother like she felt like very bad.
Meine Mutter fühlte sich sehr schlecht. Sie weinte während des Gesprächs und der Anwalt war sehr streng.
Der Mann, den Sidra Anwalt nennt, ist der sogenannte Entscheider. Im Auftrag des BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, prüfen Entscheider die Asylanträge und führen die Erstgespräche. Dabei sind auch immer DolmetscherInnen anwesend.
He was like talking with us like we are criminal, like we shouldn't be here.
Er hat uns behandelt, als wären wir Kriminelle, als ob wir nicht hier sein sollten, als ob es falsch wäre, dass wir hierher gekommen sind.
Why you came to here? Maybe we will go to Syria because this Germany is not safe anymore.
Er sagte Dinge wie, warum seid ihr hier? Vielleicht müsst ihr nach Syrien gehen, weil Deutschland nicht mehr sicher ist. Vielleicht wird Deutschland einen Krieg mit Russland führen. Dann müsstest du Soldat werden. So hat er mit uns geredet. Und meine Mutter hat ihm gesagt, dass es in Syrien Krieg gäbe. Sie sagte, sie hätte Angst, dass ihre Kinder dorthin gehen müssten, weil dieser Krieg sie dazu zwingen würde, Waffen zu tragen und zu kämpfen. Er sagte, hier wäre es genauso, wenn es einen Krieg gäbe. Wenn du dein Land in Syrien nicht beschützt hast, dann musst du Deutschland beschützen.
Von Sidras Erlebnissen ist in dem Protokoll der Anhörung nichts zu finden. Es ist allerdings nicht wortgetreu, sondern eine Zusammenfassung der Antworten auf Fragen zur Lebens- und Fluchtgeschichte. Vermeintlicher Smalltalk wird nicht erfasst.
My mother like was very afraid of him. She couldn't sleep for a week. Like, she felt very bad.
Meine Mutter hatte große Angst vor ihm. Sie konnte eine Woche lang nicht schlafen. Sie fühlte sich sehr schlecht.
Das BAMF dementiert die Vorwürfe.
E-Mail vom 20.01.2023. Die vorgebrachten Vorwürfe sind aus Sicht des Bundesamts in keinster Weise nachvollziehbar und werden deutlich zurückgewiesen. Das Bundesamt nimmt alle eingehenden Hinweise auf mögliches Fehlverhalten seiner Mitarbeitenden sehr ernst und geht diesen nach. So auch in dem von Ihnen geschilderten Fall, zu dem der für das Verfahren zuständige Entscheider, aber auch weitere Kolleginnen und Kollegen vor Ort gehört wurden. Unsere Entscheiderinnen und Entscheider sind gut geschult und verfügen über spezielle rechtliche, herkunftsländerspezifische, kulturelle und psychologische Kenntnisse, um in der Anhörung sensibel und einfühlsam vorgehen und so eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen zu können. Lagerreport 19, 13. Juni 2020.
I have been in Wusterhausen, met people, women, children, pregnant women.
Ich war in Wusterhausen und habe dort viele Menschen getroffen. Frauen mit Kindern, schwangere Frauen, die von einem Lager zum anderen und innerhalb des Lagers sogar von einem Raum zum anderen geschoben wurden. Nach 14 Tagen sagen sie dir, dass sie dich irgendwo hinbringen. Und die Leute wissen nicht, wohin sie gehen werden. Einige wurden gezwungen, einen Brief zu unterschreiben, dass sie freiwillig in ihre Länder zurückkehren wollen. Es ist unfassbar. Es ist so schrecklich, dass diese Frauen hierhin und dorthin gebracht werden, schwanger, mit Kindern. Sie werden traumatisiert. Das ist einfach zu viel. Irgendetwas ist hier faul. Und niemand weiß, was vor sich geht.
Besonders beim Erfassen von geschlechtsspezifischer Gewalt greift die Erstanhörung in ihrer jetzigen Form zu kurz. Geflüchtete müssen alles erzählen, was für die Entscheidung relevant sein könnte. Dazu zählen auch Genitalverstümmelung oder sexualisierte Gewalt. Denn Verfolgung aufgrund der Geschlechtsidentität ist ein anerkannter Asylgrund und in § 3b des Asylgesetzes festgeschrieben.
Grevio bewertet die ausdrückliche Aufnahme des Geschlechts als Verfolgungsgrund positiv.
Und weiter?
Daten über die Zahl der Frauen und Mädchen, die wegen geschlechtsspezifischer Verfolgung Asyl oder subsidiären Schutz erhalten, werden vom BAMF nicht erhoben. Hinweise von Migrantinnenorganisationen deuten darauf hin, dass die Zahl solcher Fälle sehr gering ist.
Auch die Anwältin Barbara Wessel sieht vor allem bei der Identifizierung geschlechtsspezifischer Gewalt Handlungsbedarf.
Ich glaube, das größte Problem ist, wie viel Energie und wie viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit wird eigentlich darin gesteckt, flüchtende Frauen als Opfer von einer bestimmten Art von Verfolgung zu identifizieren. Ich glaube aber, dass wenn klar ist, dass sozusagen eine geschlechtsspezifische Verfolgung identifiziert ist, dann gibt es da durchaus Mittel und Wege. Dann gibt es Sonderbeauftragte für geschlechtsspezifische Verfolgung. Dann gibt es weibliche Dolmetschung. Dann kann man relativ viel supporten, um das einigermaßen gut zu organisieren und das für die Frau ertragbar und durchlaufbar zu machen, so ein Verfahren. Problematisch ist für meine Begriffe vielmehr, wann wird das identifiziert?
Speziell geschultes Personal kommt erst dann zum Einsatz, wenn Frauen von sich aus gesagt haben, dass sie Opfer sind. Die Expertenkommission zur Umsetzung der Istanbul-Konvention GREVIO bemängelt fehlende Standards.
Leitlinien für die Identifizierung gefährdeter Asylbewerber bei der Ankunft gibt es nicht in einer Form, die landesweit anwendbar wäre. Ebenso wenig werden bei der Ankunft von Asylbewerbern routinemäßig Maßnahmen ergriffen, um auf Traumata oder Langzeitfolgen von Erfahrungen mit geschlechtsspezifischer Gewalt zu untersuchen. Lagerreport 62, 1. Juni 2021.
I would like to emphasize that all women are women. Transgender women deserve to be treated equally as such.
Ich möchte betonen, dass alle Frauen Frauen sind. Transgender-Frauen verdienen es auch, als solche behandelt zu werden. Die Erstaufnahmeeinrichtung hier in Eisenhüttenstadt ist personell und fachlich nicht gut ausgestattet, um sich um Asylsuchende zu kümmern, die sich als Transmänner oder Frauen vorstellen. Die SozialarbeiterInnen sind nicht für LGBTQI+-Angelegenheiten geschult und verhalten sich oft merkwürdig und seltsam. Das gilt auch für das Krankenhauspersonal. Es gibt keine LGBTQI+-Organisation in Eisenhüttenstadt. Die nächstgelegenen sind in Potsdam und Berlin.
Doch es gibt auch positive Entwicklungen. Die afghanische Geflüchtete Sarah hat ein Zimmer in einer Wohnung gefunden. Um aus der Gemeinschaftsunterkunft rauszukommen, suchte die 22-Jährige vehement nach einer anderen Wohnmöglichkeit. Mit Hilfe einer Sozialarbeiterin wurde sie schließlich fündig. Ihr neues Zuhause ist nicht weit vom Flughafen Berlin-Brandenburg. Abends rauscht ein Flugzeug nach dem anderen über den Himmel Richtung Landebahn. Sie wohnt hier mit 4 anderen Geflüchteten.
Hier anzukommen war zu 100% ein sehr gutes Gefühl. Ich dachte, jetzt habe ich die Hölle endlich hinter mir gelassen. Jetzt kann ich einen Deutschkurs besuchen. Als man mir den Schlüssel gab, war die Erleichterung groß. Jetzt habe ich ein Zimmer für mich allein. Ich kann es abschließen und rausgehen. Oder einfach im Zimmer schlafen.
Die Gemeinschaftsunterkunft in Bliesdorf konnte für Sarah keine Sicherheit gewährleisten. Sie fühlte sich dort ausgeliefert, fast allein unter Männern. Dass Deutschland die Istanbul-Konvention unterschrieben hat und somit allen Frauen, auch Geflüchteten, Schutz verspricht, hält Sarah für ein leeres Versprechen.
In Deutschland und Europa gelten Frauen als gleichberechtigt. Trotzdem und trotz der Gesetze für Geflüchtete und Nichtgeflüchtete werden wir ZeugInnen ihrer Missachtung. Deswegen denke ich nicht, dass die Konvention die Probleme der Frauen lösen kann. Es ist eine Art Unterstützung, aber mehr auch nicht.
Fünfzehn Quadratmeter, ein Bett und eine große Decke auf dem Boden. Für Sarah ist das gerade ein kleines Stückchen Luxus. Es hilft ihr nach der Flucht, endlich ein wenig zur Ruhe zu kommen und sich auf ihr neues Leben hier zu konzentrieren.
Erst muss ich besser Deutsch sprechen und mich über Unis und Ausbildungen informieren und überlegen, was ich eigentlich machen möchte. Als ich geflüchtet bin und mich von meiner Familie verabschieden musste, das war sehr schwer für mich und das werde ich nicht vergessen. Aber ich muss das alles hinter mir lassen. Ich überlege noch, aber ich denke, ich möchte IT studieren.
So wie Sarah wollen sich auch viele andere geflüchtete Frauen nicht mehr auf die Hilfe von außen verlassen. Sie wollen kein Spielball der Behörden sein, wollen keine Opfer mehr sein. Was sie vor und auf der Flucht erleben, ist mit großer Hilflosigkeit verbunden. Umso wichtiger ist für sie Selbstbestimmung. Sie ermöglicht, von einem Selbstbild als Opfer zur Überlebenden, zur Kämpferin zu werden.
This is my voice, my weapon of choice.
Hello everybody, you are listening to IWS Radio, a podcast series on the migrant women experience. Brought to you by IWS, the International Women's Space.
IWS has been a space for refugee women to come together and self-organize. We discuss, share and exchange our stories, experiences, challenges and struggles. We empower each other and empower ourselves to learn about and fight for our rights.
Neben den Lagerreports hat International Women's Space noch weitere Projekte für geflüchtete Frauen. Aber die Gruppe ist nur eine von vielen Organisationen. Überall in Deutschland haben sich geflüchtete Frauen zusammengeschlossen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Women in Exile beispielsweise gründete sich in Berlin und ist inzwischen weltweit vernetzt.
My name is Sisako Florence. I'm coming originally from Cameroon and I lived in Germany for 12 years.
Mein Name ist Florence Sisako. Ich komme ursprünglich aus Kamerun und habe 12 Jahre lang in Deutschland gelebt. Dann bin ich in die Vereinigten Staaten gezogen. Ich bin Mitglied von Women in Exile, war 2002 Mitgründerin und arbeite immer noch mit Women in Exile zusammen, auch aus der Ferne. Und ich bin heute hier, um unser 20-jähriges Bestehen zu feiern.
Women in Exile ist eine Gruppe von geflüchteten Frauen für geflüchtete Frauen. Sie besuchen Unterkünfte und klären die Frauen über ihre Rechte auf. Sie veranstalten Demonstrationen und machen auf ihre Situation aufmerksam. Und sie vernetzen sich international, um für bessere Bedingungen für geflüchtete Frauen überall einzutreten. wie hier zur Jubiläumskonferenz in den Räumen der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
It was not a popular thing to think that asylum-seeker can organize themselves.
Es war nicht sehr verbreitet, dass Asylsuchende sich selbst organisieren, um sich umfassend zu informieren, um ihr eigenes Leben in dieser Gesellschaft zu verbessern oder um für ihre Rechte zu kämpfen.
So we did that.
Also haben wir das getan.
Auf der dreitägigen Konferenz sprechen Frauen aus Deutschland, Mexiko, Kenia, USA und weiteren Ländern. Es gibt Workshops und sie tauschen Erfahrungen aus, berichten von ihren Kämpfen für mehr Selbstbestimmung überall auf der Welt und informieren zu Asylsystemen.
Thank you for coming. I know all of us we very proud of our 20 years of work.
Die Gruppe Women in Exile hat ihre Arbeit in einem Buch veröffentlicht. Breaking Borders to Build Bridges. Grenzen überwinden, um Brücken zu bauen. Florence Sissako organisiert auf der Konferenz eine Lesung.
Ich bin Christelle von Women in Exile. Ich erzähle die Geschichte von Marjan. Marjan ist ein Member von Women in Exile. Hallo, ich bin Marjan. Ich komme aus Afghanistan und kam vor 6 Jahren mit meiner Familie nach Deutschland. Zuerst möchte ich meine Bekanntschaft mit meiner Frauengruppe namens Women in Exile erklären. Diese Gruppe habe ich im Sommer 2018 durch eine Freundin kennengelernt. Wir besuchten mehrere andere deutsche Städte mit dem Bus und mehreren anderen Immigrantinnen aus verschiedenen Städten. In diesen Städten haben wir Flüchtlingsfrauen aus verschiedenen Ländern getroffen. Alle hatten Probleme mit der unzureichenden Verpflegung und den Lagern. Women in Exile hat ihnen beigebracht, dass sie ihre Rechte trotz Widrigkeiten verteidigen und für ihre Rechte kämpfen können.
The book is about telling our stories as.
In dem Buch geht es darum, unsere Geschichte als Gruppe, als Organisation Women in Exile and Friends zu erzählen. Es geht um unsere Arbeit, die wir seit 20 Jahren machen. Und auch darum, den zahlreichen Frauen, die mit dem Asylrecht in Deutschland leben, eine Stimme zu geben.
Florence Sissako ist Anfang der 2000er Jahre selbst als Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Der gemeinsame Kampf gegen Abschiebungen, Rassismus und Patriarchat hat sie mit anderen Frauen zusammengebracht. Das wollen sie an diesem Wochenende feiern.
Ich kann empower so many other people living with a document, living under deportation, living with asylum.
Es kann so viele andere Frauen stärken, die in dieser Situation leben, die von Abschiebung oder Asyl betroffen sind. Wir zeigen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man für seine Rechte kämpfen und sich selbst helfen kann, wenn man die richtigen Informationen hat und seine Rechte kennt. In den letzten 20 Jahren ist es uns gelungen, ein Netzwerk aufzubauen, das sich mit Frauen und Asyl beschäftigt. Wir tauschen gegenseitig unser Wissen aus. Und wir zeigen, dass die Probleme von asylsuchenden Frauen im Kern alle feministischen Fragen betreffen. Denn viele der Gründe, aus denen Frauen fliehen, sind Themen, die alle Frauen betreffen.
Generally, the reason for women to flee are women issues.
Die Vergessenen. Geflüchtete Frauen in Deutschland. Von Katrin Klemann und Maria Caroline Wölfle. Es sprachen Sigrid Burgholder, Anina Euling, Demet Fay, Shadi Hedayati, Christine Steffen, Laura Sundermann und Svenja Wasser. Ton und Technik Eva Pöpplein, Christoph Rieseberg und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapohl, Redaktion Jenny Marrenbach. Produktion Deutschlandfunk 2023.